Am gestrigen Tage waren die Informationen relativ dramatisch. Es gab am gestrigen Donnerstag, also am Tag nach dem Putsch, der ja in der Nacht ablief. Vorgestern Abend, am Mittwochabend, wurde ja die Kabinettssitzung gestürmt vom Militär und am Abend wurde die Übergangsregierung festgesetzt und gefangen genommen. Also am gestrigen Tag gab es wiederholt Versuche von protestierenden Gruppen, sich in der Hauptstadt Ouagadougou zu sammeln, die aber immer wieder durch die Sicherheitskräfte, also Repressionskräfte, zerstreut wurden. Es starben bis gestern Abend, also Donnerstagabend, mindestens 10 Personen, laut dem, was man über die sozialen Netzwerke von vor Ort mitbekommen kann. Es wurden zwei Rapper angegriffen, mindestens einer wurde verhaftet. Zwei Rapper, die an der Spitze einer Bürgerrechtsbewegung und Basisbewegung standen, namens Ballet Citoyen. Le Ballet Citoyen, also sozusagen der Bürgerrechtsbesen. Der eine, also auf dessen Tonstudio wurde geschossen, der heißt Smokey. Der andere ist festgenommen worden, nachdem er noch ein Interview geben konnte, das gestern Donnerstag auch erschien, auf Burkina Vancat, also einer inländischen Webseite. Heißt Samsk Loja, also das sind natürlich beides Pseudonyme. Die waren beide Hoffnungsträger, weil sie in der Übergangsregierung mit drin saßen, aber als parteilose Vertreter von Basisbewegungen, und diese Bewegung Le Ballet Citoyen, also der Bürgerrechtsbewegung, die war eben gerade eine, die Hoffnungen der Jugend und der Unzufriedenen auf reale Veränderungen mit am besten verkörperte und die außerhalb der Parteien stand und sich nicht so stark in das institutionelle Spiel hat einbeziehen lassen. Also der Name Le Ballet Citoyen kommt von der Idee, dass man unter dem alten Regime eben den damaligen Präsidenten Blaise Compaoré wegfegen wollte und dann auch wegfegen konnte, nachdem er versuchte, an jenem 31. Oktober vorigen Jahres, an dem er stürzte, die Verfassung zu manipulieren, um nochmal entgegen dem Wortlaut der von ihm selbst verabschiedeten oder unter ihm selbst verabschiedeten Verfassung, entgegen dem Wortlaut nochmal kandidieren zu können und nochmal zu seiner Wiederwahl anzutreten. Dieser Einschnitt, also dass da sozusagen tatsächlich Hoffnungsträger aus den Augen der Bevölkerung jetzt aus dem politischen Spiel eliminiert worden sind, festgenommen oder angegriffen worden sind, das ist natürlich dramatisch. Es gibt andere Kräfte, die nach wie vor Widerstand üben. Es gibt seit gestern den Generalstreiks, Aufruf der Burkinabé, auf Deutsch sagt man wahrscheinlich burkinabesischen Gewerkschaften, insbesondere der CGTB als der stärksten Gewerkschaftszentrale oder des stärksten Gewerkschaftsdachverband. Die Bevölkerung wird natürlich nicht insgesamt dem passiv zugucken und das alles hinnehmen.
Welche Reaktionen gab es denn auf diese Angriffe bzw. Festnahmen gegen diese beiden Musiker? Hat das jetzt eher Ohnmacht ausgelöst oder vielleicht schon Proteste oder weiß man darüber noch gar nichts?
Also beides. Also Ohnmacht, wie gesagt, ist jetzt nicht das verbreitetste Gefühl und die verbreitetste Einstellung, sondern es gibt Versuche, gegen die Putschregierung vorzugehen und eben zu verhindern, dass da das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. Ein Einschnitt, der ja umso dramatischer ist, nicht nur, weil eine Militärjunta jetzt die Übergangsregierung gestürzt hat, sondern weil es den Wahlprozess stoppt. Die Übergangsperiode, die mit dem Sturz von Altpräsident Blaise Compaoré, der ja mit dem Sturz von Präsident Ben Ali in Tunesien verglichen wurde und dem dortigen Einschnitt, also die Übergangsperiode, die dadurch eröffnet wurde, sollte ja in nunmehr 3 Wochen am 11. Oktober dieses Jahres mit Wahlen enden und es sollte dann sozusagen Übergang in bürgerlich-demokratische Verhältnisse erfolgen, wo auch die soziale und politische Opposition und die Anhänger von Thomas Sankara, der emanzipatorischen Ideen verpflichtet war, der von 1983 bis 1987 regierte und dann unter Mittun von seinem Nachfolger Blaise Compaoré ermordet wurde, von Militärs ermordet wurde. Also dessen Ideen verpflichtete politische Kräfte sind ja auch noch auf der politischen Bühne und sind noch aktiv. Es gibt mehrere sankaristische Parteien. Das Unglück will, dass sie zersplittert sind. Aber die waren sozusagen bei den Wahlen positioniert, auch wenn nach dem, was ich mitbekommen habe, es nicht als wahrscheinlich galt, dass sie die Wahl gewonnen hätten. Aber sie waren bei der Wahl doch gut positioniert und hätten also eine starke Opposition bilden können, mindestens. Und sie sind neben anderen Kräften, wie zum Beispiel dieser Bürgerrechts- und Basisbewegung, die ich erwähnt habe, in der Gesellschaft auch verankert. Also diese Übergangsperiode wird dadurch brutal unterbrochen, kurz bevor sie mit Wahlen ihr Ende nehmen sollte. Also das ist jetzt gleichzeitig keine völlige Überraschung, insofern als es 3 Male seit Beginn der Übergangsperiode Versuche der Präsidentengarde, des RSP, also des Regiments für präsidiale Sicherheit, gab, sich in die Politik einzumischen und die Übergangsregierung wegzudrücken. Das letzte Mal wurde Anfang Juli dieses Jahres die Übergangsregierung von diesem von dieser Eliteeinheit dieser Präsidentengarde massiv bedroht, die damals faktisch einen Regierungswechsel oder eine auswechselnde Regierungsspitze forderte, indem sie Interimspremierminister Isaac Saad ultimativ aufforderte, abzutreten und die Regierung zu verlassen. Damals kam es schon beinahe zu einem Putsch, der dann aber vereitelt wurde. Also der Übergangspremierminister kam aus der Côte d'Ivoire, aus dem Nachbarland, aus der Elfenbeinküste zurück vom Staatsbesuch und ist dann an der Spitze einer Demonstration gelaufen und wurde von Hunderten oder Tausenden, also nicht Hunderttausenden, Hunderten oder Tausenden Demonstranten empfangen, die mit ihm an der Spitze ihn zum Regierungssitz geleiteten. Und dadurch konnte damals der Putsch oder der Keim von Putsch, der schon am Schwelen war, abgewehrt werden. Also es war also nicht das erste Mal, dass die Präsidialgarde sich offen versucht hat, in die Politik einzumischen. Aber dieses Mal hat sie es eben tatsächlich mit einem brutalen Putsch geschafft und hat die Übergangsregierung festgesetzt, also den Premier, aber auch den Übergangspräsidenten und die Wahlen ausgesetzt. Also der zum Übergangsstaatschef eingesetzte Militär war der Generalstabschef und der rechte Arm, wie man sagt, von Altpräsident Blaise Compaoré, also Gilbert Diendéré. Und der Diendéré hat also auch gesagt, dass er den Machtwechsel deswegen jetzt eingeleitet hat, weil er Vorwahlchaos verhindern wollte. Also der Putsch hat einen deutlichen Bezug zu den Wahlen, zu den jetzt verhinderten Wahlen.
Diendéré hat auch wohl jetzt gesagt, dass Blaise Compaoré gar nichts von diesen Umsturzplänen wusste, dass er mit ihm quasi nichts zu tun hatte. Stimmt das so? Lässt sich sagen, dass Diendéré und die Präsidialgarde eine ganz andere dritte Macht sind, oder geht es hier doch vor allem zurück zum Regime Compaoré?
Also was die Angaben von Diendéré betrifft, glaube ich buchstäblich kein Wort. Ich kann natürlich nicht überprüfen zum jetzigen Zeitpunkt oder ich verfüge über keine Informationen zum jetzigen Zeitpunkt, welche Kommunikationen eventuell gelaufen sind mit Blaise Compaoré, der ja im Exil sitzt in der Côte d'Ivoire, in der Elfenbeinküste im Nachbarland. Also Blaise Compaoré ist von einem französischen Helikopter im Oktober 2014 ausgeflogen worden, im November 2014 ausgeflogen worden in das Nachbarland Côte d'Ivoire. In der Côte d'Ivoire, in der Elfenbeinküste regiert ja auch jemand, der durch französisches Militär de facto eingesetzt worden ist nach umstrittenen Wahlen, wo zwei Wahlsieger sich proklamierten, wobei wahrscheinlich keiner davon die Wahl gewonnen hat, weil die Wahl den Namen nicht verdiente. Also die Wahl war im Oktober und November 2010 in zwei Wahlgängen. Der damals amtierende, ich sag mal ganz grob, linksnationalistische Präsident Laurent Gbagbo und der mit Nicolas Sarkozy eng verbündete Wirtschaftsliberale Alassane Ouattara, die haben sich beide zum Wahlsieger proklamiert. Das sind beides keine Demokraten, das sind beides Gangführer gewesen damals de facto, so wie sie sich verhielten. Sie verfügten beide über Milizen, das Land war gespalten, es gab eine Waffenstillstandslinie quer durch die Mitte des Landes und beide proklamierten sich als Wahlsieger. Und in beiden Fällen konnte man sagen, im Süden des Landes, wo Gbagbo herrschte und im Norden, wo Alassane Ouattara über seine Leute verfügte, konnte das jeweils andere Lager nicht zu einer freien, geheimen, unmanipulierten Wahl antreten unter fairen, unmanipulierten Bedingungen mit Wahrung des Wahlgeheimnisses und so weiter. Das Ganze endete dann damit, dass am 11. April 2011 französisches Militär, Elite-Soldaten der französischen Armee mit Hubschraubern in den Präsidialpalast in Abidjan eindrangen, Laurent Gbagbo absetzen und Alassane Ouattara an der Macht installierten. Das heißt, das ist jemand, der sozusagen auf französischen Bajonetten ankam. Was immer man sonst denkt, also ich will jetzt seinen Vorgänger nicht glorifizieren. Laurent Gbagbo hat auch Schmutz an den Händen und Blut an den Händen. Aber also sein Amtsvorgänger, der jetzt in Den Haag sitzt und auf seinen Prozess wartet. Das Lager von Alassane Ouattara war damals auch, also weil es Frankreich nahe stand, von Burkina Faso, wo auch Eliteeinheiten der französischen Armee stationiert waren, unter Blaise Compaoré unterstützt worden. Das heißt, Blaise Compaoré ist sozusagen zu seinen Freunden geflohen. Und in ein Land, was man ohne Zögern derzeit als nahe französische Einflusszone bezeichnen kann. Natürlich zieht Compaoré von dort aus Fäden. Natürlich kann ich trotzdem nicht beurteilen, welche Kommunikationen da genau gelaufen sind oder inwiefern Diendéré sich jetzt sagt, ich lasse den Alten nicht wiederkommen, sondern ich will selber sozusagen mich platzieren im Rennen. Also wie das Verhältnis zwischen den Personen ist, wird sich in näherer Zeit noch erweisen müssen. Also inwiefern Ouattara es schafft, sich zu platzieren oder inwiefern umgekehrt Diendéré vielleicht selber versucht, sein eigenes Geschäft zu betreiben. Sicher ist, dass es politisch und von den sozialen Kräften her eine Rückkehr zum alten Regime ist. Also die jetzt abgesetzte Übergangsregierung von Übergangspräsident Michel Kafando und eben von dem Übergangspremierminister Isaac Sida. Also Sida ist auch ein Militär, aber jemand, der das demokratische Spiel, das Spiel des demokratischen Übergangs mitgespielt hat, der sich darauf eingelassen hat und der deswegen durch die Präsidialgarde und die Elite der Armee als Verräter eingestuft wurde. Also die hatten sozusagen einen Übergang eingeleitet, der eben die alten Mächte auch einen Teil ihrer Privilegien gekostet hätte. Und unabhängig von der Frage der Personen, ob jetzt Compaoré zurückkommt oder nur das Compaoré-Lager ohne Compaoré selber, es ist auf jeden Fall eine Rückkehr zur Restauration der Privilegien der alten Oligarchie, der alten Mächte.
Du hast jetzt das Militär angesprochen. Du hast auch schon in früheren Interviews zu Burkina Faso betont, dass das Militär jetzt nicht politisch eindeutig zuzuordnen ist. Auch der vorvorherige Präsident Sankara kam aus dem Militär. Nun, dieser Putsch durch die Präsidialgarde, bedeutet der oder zeigt der eine Machtverschiebung an innerhalb des Militärs oder setzt sich da nur mal die eine, mal die andere Seite stärker durch?
Nicht eine Machtverschiebung, aber eine Bestätigung und Verstärkung vielleicht der bisher in der Armee bestehenden Hierarchien. Also tatsächlich, die Armee ist politisch fraktioniert. Thomas Sankara kam aus dem Militär, also er stand bevor er am 4. August 1983 die Regierungsgewalt übernahm, stand er einer Sammlung der kommunistischen Offiziere vor, dem Rassemblement des Officiers Communistes, dem ROC. Das gab es in der Burkinabé Armee, also das französische Adjektiv ist Burkinabé, in der burkinabesischen Armee. Das hat natürlich damit zu tun, dass viele Söhne armer Familien nur durch die Armee überhaupt eine gesellschaftliche Laufbahn einschlagen können. Und dass das ihre einzige Jobperspektive oder erträgliche Jobperspektive ist, die auch mit einer gewissen Ausbildung einhergeht und so weiter. Die Präsidialgarde, das RSP, also das Regiment für Präsidiale Sicherheit, stellt aber innerhalb dieser in sich tatsächlich fraktionierten Armee eine Elite dar, die mit Privilegien ausgestattet, die verhätschelt worden ist, die Blaise Compaoré auf sich eingeschworen hat als seine Prätorianergarde, die von ihm zusammengestellt worden ist. Das heißt, diese personale Zusammensetzung und natürlich die materiellen Privilegien sorgen dafür, dass das schon ein Block ist, der eine eigene Rolle in der Armee spielt und da ein Stück weit rausgelöst ist aus dem Spiel der Fraktionen, das sich da sonst abspielt. Und die haben natürlich jetzt ihre Vormacht bestätigt und die verfügen natürlich über andere Waffen als die einfache Truppe, über Panzer, über Helikopter. Die einfache Truppe könnte sich nicht gegen diese Elite- und Prätorianergarde mit circa 1500 Mann durchsetzen. Aber wie gesagt, der Isaac Sida, der Übergangspremierminister, der Interimsregierungschef, der kam auch aus den Reihen der Präsidialgarde. Der hat sich dann nur ein bisschen von deren Spiel verselbstständigt und hat sich auf das demokratische Spiel des Übergangs eingelassen. Was ihm umso mehr angekreidet wird von denen. Also Anfang Juli hatten die gefordert, Sida muss gehen, weil er sozusagen dem Militär zu gehorchen hat, aus dem er kommt. Und weil wir sagen, wir ziehen unsere Leute jetzt ab, was aber schon damals quasi ein indirekter Putschversuch war. Und jetzt haben sie halt mit den Waffen brutal geputscht, was sie damals politisch versucht haben.
Soweit ich heute gelesen habe, will auch die NDR-Wahlen vorbereiten, behauptet er jetzt zumindest. Glaubst du, dass Wahlen tatsächlich in der aktuellen Situation eine reale Option sind für dieses neue Regime oder ist es in der Bevölkerung derart unpopulär, dass es sich eigentlich nur mit militärischen Mitteln wird an der Macht halten können und demokratische Wahlen gar nicht wagen kann?
Ich gehe schon aus, dass sie irgendwann zu Wahlen übergehen. Deswegen, weil alle Großmächte, und sei es auch nur verbal, den Putsch verurteilt haben und alle Großmächte sozusagen Wahlen als Legitimationsmittel fordern. Also Frankreich ist möglicherweise, steckt mit hinter dem Putsch, also nicht Frankreich, sondern natürlich die französische Regierung. Die Bevölkerung mischt sich in der Regel in die Afrikapolitik nicht ein und ist gar nicht drüber im Laufenden, was alles an schmutzigen Machenschaften und schmutzigen Kriegen durch Frankreich in Afrika ausgeübt wird. Aber das offizielle Frankreich steckt möglicherweise in den Putsch mit drin, weil das offizielle Frankreich lange Blaise Compaoré unterstützt hat. Also erst gegen Sankara, der als unverantwortlich und irrer Machthaber, unter anderem durch Präsident Mitterrand, dargestellt hergestellt wurde, was vor dem Sturz von Kopare offiziell nicht bekannt war. Wie gesagt, Eliteeinheiten der französischen Armee, also das COS, das Commandement des Opérations Spéciales, war bei ihm stationiert. Burkina Faso war eine wirtschaftliche Drehscheibe. Burkina Faso hat mit allem Möglichen gehandelt, was auf seinem Territorium auch nicht produziert wurde, zum Beispiel mit Diamanten. Es werden keine Diamanten gefördert in Burkina Faso, sondern das waren Raubdiamanten aus den Bürgerkriegen in Westafrika, etwa den blutigen Bürgerkriegen in Liberia und Sierra Leone. Also Kopare war ein Gewährsmann für Frankreich. Er wurde auch in der französischen Einflusszone in West- und Zentralafrika oft als Vermittler bei Konflikten eingesetzt und ihm wurde von Frankreich aus das Bild des vernünftigen Vermittlers gegeben, obwohl er oft gleichzeitig sozusagen Vermittler und Partei war. In Mali unterstützte er die Tuareg-Sezessionisten, er war aber Vermittler 2012. In der Elfenbeinküste war er Vermittler und er unterstützte Ouattara. Politisch und wie man inzwischen auch deutlich weiß, militärisch. Ouattara, der dann mit französischer Hilfe im April 2011 an die Macht gehievt wurde. Auch Frankreich, das sicherlich mit den neuen Machthabern enge Bindungen hat, fordert die Freilassung der Interimsregierung, also von Übergangspräsident Kaffrandeau und von Sidda, also dem Übergangspremierminister, und fordert sozusagen den Übergang zu demokratischen Mitteln. Natürlich können die Großmächte auf Dauer nicht sagen, ja, da haben wir jetzt ein Militärregime, mit dem machen wir aber Business as usual, sondern zu Legitimationszwecken brauchen sie Wahlen, um zu sagen, ja, seht, wir haben doch eine legitime Regierung, die ist ja aus den Urnen hervorgegangen. Gleichzeitig sagt zum Beispiel ein französischer Ex-Diplomat in Le Monde, es war ja auch kein Wunder, der Übergang musste scheitern, weil sie ja die Leute vom alten Regime so sehr ausgebeutet haben und es ging ja gar nicht, dass man die von Wahlen ausschließt. Also da komme ich schon zu einem wichtigen Punkt. Eine Frage war, eine offene Frage, eine umstrittene Frage war, die der Teilnahme von Leuten des alten Regimes an der jetzt oder bisher für den 11. Oktober geplanten und jetzt gecancelten Wahl. Also es gab eine Einigung im Juli dieses Jahres in dem Nationalen Übergangsrat, in dem die Militärs drin sitzen, die Parteien, aber auch Leute aus der Zivilgesellschaft wie diese vorher genannte Bürgerrechtsbewegung. Es gab eine Einigung, dass man keine Kandidaturen von Leuten des alten Regimes von Blaise Compaoré will. Es sind dann aber drei trotzdem durchgekommen, die kandidieren konnten, darunter zwei Ex-Minister von Blaise Compaoré. Und gegen die drei gab es aber seit dem 5. September auch Klagen von dem Obersten Gerichtshof, um eben zu sagen, deren Kandidatur ist mit dem Gesetz, auf das man sich geeinigt hat im Juni, Juli, nicht vereinbar. Also das Gesetz sollte eben die Kandidatur von Ex-Trägern des alten Regimes ausschließen und dann findet man aber plötzlich doch drei davon. Also Djibril Bassolet, der eine Hauptstütze, der Multiminister war unter Blaise Compaoré und Yacouba Ouédraogo, die beide Ex-Minister waren. Und es wäre möglich gewesen, dass das Gericht, also aufgrund der Unvereinbarkeit dieser Kandidaturen objektiv mit dem Gesetz diese Kandidaturen auch noch annulliert und andere Schwergewichte des alten Regimes waren aber tatsächlich am Kandidieren gehindert worden. Also was sich abzeichnet, ist, dass möglicherweise eben die Kandidatenliste neu aufgemischt wird und dass sozusagen die Liste der zugelassenen Kandidaturen nochmal aufgemacht wird und dass dann halt viele Leute des alten Regimes drunter gemischt werden unter die Kandidaten und dann versucht wird, sei es mit fairen Wahlen oder auch mit Wahlbetrug, dann eben von Leuten aus dem alten Regime, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, den Weg zur Macht zu ebnen. Aber früher oder später wird es sicherlich zu Wahlen kommen, was wie ausgeführt ja auch durch die Großmächte gefordert wird, übrigens auch durch das deutsche Auswärtige Amt. Also das deutsche Außenministerium hat gestern unisono mit den anderen Großmächten auch reagiert und gesagt, das kann nicht sein, dass da Leute von der Übergangsregierung festgesetzt werden. Lasst den Präsidenten Kaffrandeau frei, lasst den Übergangspremierminister Sidda frei und haltet Wahlen ab. Also das hat das Auswärtige Amt gesagt, das hat ähnlich François Hollande auch gesagt, auch wenn es von französischer Seite vielleicht Heuchelei sein mag, weil französische Interessen mit drinstecken. Vielleicht nicht unbedingt über Hollande, sondern über andere Kanäle, Militärs, Leute im Außenministerium. Aber aufgrund des Bedarfs für die internationalen Großmächte, also auch über eine legitimierte Ansprechpartnerin in Form einer in Wahlen bestätigten Regierung zu verfügen, wird sich natürlich ergeben, dass man früher oder später zu Wahlen gehen wird. Und erfahrungsgemäß endeten ja auch Militärdiktaturen fast immer mit Wahlen, insofern als die Bevölkerung dann eben sagte, Hauptsache es gibt eine Ausgangstür und eine Form der Übergang, um das Militärregime loszuwerden. Also als Beispiel, Augusto Pinochet regierte 17 Jahre lang an der Spitze einer Militärdiktatur in Chile, von 1973 bis 1990 und dann hat er eine Abstimmung über eine neue Verfassung und über eine geordnete Übergabe anberaumen lassen und nach der Abstimmung kam es dann eben zu dem sogenannten demokratischen Übergang, der keiner war, weil die Verfassung natürlich auf die alten Mächte, Militärs und Großeigentümer in der Wirtschaft zugeschnitten war. Insofern kann man sich vorstellen, dass wie in anderen Fällen auch hier die Militärdiktatur eben mit Wahlen endet, dass dann international gesagt wird, da haben wir jetzt eine Regierung, die hat ja auch eine tolle neue Legitimation, mit der können wir sozusagen ins Geschäft kommen, dass aber im Vorfeld natürlich die Weichen so gestellt worden sind, dass die Wahl entsprechend dann die alten Mächte bestätigt. Insbesondere in Gestalt der Zulassung, wie von mir erwähnt, von Figuren des alten Regimes zur Wahl, um dann eben die Wahl daraufhin zu lenken, dass Leute aus dem alten Regime demokratisch bestätigt werden. Also nicht Komparuri selber, aber sozusagen ein Komparurismus ohne Komparuri.
Nur noch als letzte Frage, war das nicht auch ungeschickt von der Übergangsregierung? Hat sie sich nicht damit angreifbar gemacht, dass sie dieses Wahlgesetz erlassen hat, was auch einen Anschein von nicht Siegerjustiz, sondern Siegergesetzgebung hat, wenn man die Opposition so kategorisch ausschließt?
Man hat ja nicht die Opposition ausgeschlossen, sondern man hat Leute, die sich Verbrechen schuldig gemacht hatten, ausgeschlossen. Das gibt es in anderen Ländern auch. In Libyen hat man die Gaddafi-Anhänger, also eingedeutscht Gaddafi-Anhänger, von der Wahl ausgeschlossen. Also nicht unbedingt, dass Libyen das Vorzeigemodell für eine funktionierende Demokratie wäre. Also wenn ich jetzt ein Extrembeispiel nehme, in Deutschland hat man auch die NSDAP von Wahlen ausgeschlossen. Natürlich ist das Kompaoré-Regime nicht mit der NSDAP und nicht mit Adolf Hitler vergleichbar. Es hat keinen Genozid begangen, es hat keinen Völkermord begangen, es hat keinen Weltkrieg angezettelt. Es hat aber trotzdem Verbrechen begangen. Verbrechen gegen Oppositionelle. Der bekannteste Fall, aber nicht der einzige, ist das Verbrennen in seinem Auto, das Verbrennen von Norbert Songo, dem Journalisten 1999, der damals beinahe zum Sturz des Regimes geführt hatte, weil die Bevölkerung damals massiv auf die Straße gegangen ist. Es gab ein Jahr, also der war 1998 umgebracht worden, aber die Krise dauerte bis 1999. Also es gab ein Jahr, wo das Regime fast auf der Kippe stand und dann auch Verfassungsänderungen, Gesetze hat verabschieden müssen. Es gab andere Fälle von Leuten, die zu Tode kamen aus der Opposition. Und es gab natürlich massiv Verbrechen in Gestalt von Wirtschaftsverbrechen, also massive Korruption, Raub von öffentlichem Eigentum, dass sich Einzelne unter den Nagel gerissen haben. Und dass man Leute, die sozusagen damit identifiziert werden und damit zu tun hatten, ausschließt, nicht aufgrund ihrer politischen Gesinnung, sondern aufgrund ihrer bisherigen Taten und ihrer Rolle in dem Regime, dass sich sowas schuldig gemacht hat. Das ist durchaus nachvollziehbar. Und das ist eher sozusagen falscher Vorwurf, der jetzt zum Beispiel von offizieller französischer Seite kommt. Also nicht von Präsident Hollande, der sagt, lass die Übergangsregierung frei, aber von Diplomaten, die so ein bisschen einer Wiederanwendung mit dem jetzigen Regime das Terrain ebnen, die sagen, ja, man muss sich aber auch nicht wundern, wenn die da die Leute ausschließen und so weiter. Noch dazu, also es gab vor wenigen Tagen ein Porträt von Gilbert Diendéré, also dem jetzt im Moment an der Spitze der Militärjunta stehenden General. Der hatte ein Porträt in Jeune Afrique, also Jeune Afrique ist eine im ganzen französischsprachigen Afrika gelesene, in Paris erscheinende Wochenzeitschrift, die also oft auch dem offiziellen Diskurs, sei es von afrikanischen Regierungen, seitens der französischen Regierung, das Wort erteilt. Und in Jeune Afrique war wenige Tage vor dem Putsch, vor dem gestrigen Putsch, ein Porträt drin von diesem Diendéré. Und da wurde gesagt, er sei der Hauptansprechpartner der westlichen Diplomaten oder der Diplomaten der Großmächte in Ouagadougou. Also natürlich gibt es da Kanäle. Aber wie gesagt, wenn die französische Politik sich jetzt drauf rausredet, sozusagen der Ausschluss von Figuren des alten Regimes an der Wahl sei schuld, da kann man dann nur sagen, das ist normal, nicht aus politischen Gründen, aber aufgrund der Rolle, die diese Leute gespielt haben.